1923. Ich glaube, niemand von uns war damals schon hier auf dieser Welt. War ein Krisenjahr. Und nicht zu verwechseln mit dem Krisenjahr 1933, also 1923. Das war ein Krisenjahr für die deutsche erste frühe Demokratie, für die Weimarer Republik. Und zwar gab es in diesem Jahr nicht nur zwei oder drei Krisen, sondern ganze sechs große politische Krisen, die zum Teil sich überlappt haben und versetzt über das Jahr stattgefunden haben. Zum Ersten, das war die Besetzung des Ruhrgebiets durch die Franzosen. Das hatte etwas mit Reparationszahlungen zu tun, die die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg leisten mussten, und da hatten die Franzosen das Gefühl, da kommt nicht genug rüber, also haben sie kurzerhand das Ruhrgebiet, quasi eines der reichsten Gegenden damals Deutschlands, wirtschaftlich stärksten Gegenden Deutschlands, einfach mal besetzt und dort versucht, mehr rauszuholen. Dann gab es in dem Jahr auch eine Hyperinflation. Und da sprechen wir nicht über so 10% im Monat oder so, sondern gefühlt 10% die Sekunde. Also es gab Zeiten, da ist in diesem Jahr, wenn man das Geld mit einem großen Wäschekorb bekommen hat, am Ende der Arbeitswoche und damit zum Einkaufen ging, dann war das Geld schon nichts mehr wert. Und es gibt Geschichten so, dass tatsächlich Leute den Wäschekorb geklaut haben und das ganze Geld einfach ausgekippt haben, weil das halt mehr wert war als das Geld. In diesem Jahr gab es, das war die dritte Krise, einen Notstand in Bayern. Dort gab es eine Art Militärputsch, wo jemand halt versucht hat, quasi in Bayern so eine eigene Regierung aufzubauen, die so diktatorisch geführt war. Und nein, das war noch nicht der Hitlerputsch, der kommt noch. Und dann gab es eine vierte Krise, Separatisten im Westen. Da sind mehrere deutsche Städte im Westen, auch Bonn, Aachen, Köln war, glaube ich, auch dabei, haben versucht, quasi sich in dieser Notlage selbstständig zu machen und irgendwie so eine eigene Regierung aufzubauen. Das war die vierte Krise. Und das Gleiche oder in ähnlicher Weise, nur jetzt von den Sowjets, also von den Linken, wenn man so will. Hier gab es das im Osten, den Deutschen Oktober, das war die fünfte Krise, auch in mehreren Städten hat man versucht, so eine Art Sowjetrevolution in Sachsen durchzuführen. Und dann, zu guter Letzt, kam die sechste Krise, und das war jetzt der Hitlerputsch, und zwar damals noch in München. Und man könnte vielleicht denken, ja, an diesen sechs Krisen ist natürlich das ganze Land gescheitert, aber Überraschung, erstaunlicherweise, ich hatte das ja schon vorher gesagt, waren das Krisenjahr 1923 und nicht das Krisenjahr 1933. Ja? Also selbst der Hitlerputsch und all die anderen Krisen konnten von dieser jungen Demokratie der Weimarer Republik tatsächlich erfolgreich bekämpft werden, und man hatte diese Krisen tatsächlich überwunden. Und das Überraschende, wahrscheinlich für die Leute damals, war, dass dann die sogenannten goldenen 20er der Weimarer Republik, also nochmal einige Jahre wirklich von wirtschaftlichem Erfolg und auch einer Erstarkung der Gesellschaft geprägt waren, die begannen quasi nach diesem Krisenjahr 1923. Und ich hatte überlegt, ob ich das frage, aber das frage ich nicht. Ich vermute, wir sind alle müde von Krisen. Ja, und jetzt komme ich wieder hier und rede über Krisen. Wir haben doch selbst genug eigene, aber vielleicht ist es auch heute mal hilfreich, in Gottes Wort zu schauen und über das Thema Krisen zu sprechen. Aber es geht ja nicht nur um Krisen. Ich habe das mal so überschrieben, über Krisenfest wollen wir reden. Wie werden Krisen zum Fest? Und wie werden wir auf diese Weise vielleicht auch krisenfest? Ja? Und ich habe eine Geschichte, die mich seit einiger Zeit in meinem Gehirn rumgespukt ist. Und nein, diese Geschichte ist nicht ganz jugendfrei, aber und auch nicht nur schön, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte davon, wie Gott schon vor vielen, vielen Jahren Krisen gebraucht hat, um viele wunderbare Dinge daraus entstehen zu lassen, und wie er den Menschen in der Krise die nötigen Möglichkeiten und Chancen gegeben hat, diese Krisen zu überwinden. Und das ist die Geschichte aus dem zweiten Königebuch. Es ist Teil der Elisa-Erzählung, also dem Propheten Elisa. Er wirkt in einer gottlosen Gesellschaft in Israel, aber im Nordreich. Aber das Volk ist weitestgehend gottlos und die Herrscher auf jeden Fall allemal. Und in diesen vielen, vielen Krisen, die es da auch in dieser Elisa-Geschichte gibt, sticht dann eine heraus und die wollen wir uns heute anschauen. Es ist auch ein etwas längerer Text, also wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt gerne auf. 2. Könige 6 von Vers 24 und dann bis in das 7. Kapitel zum Ende ist die Erzählung von einer dieser ganz großen Krisen im Leben von Elisa, aber auch im Leben des Volkes Israel und wie wir daraus Prinzipien erlernen können, wie wir Krisen meistern können. Und ich lese mit uns, also wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt gerne auf, ansonsten gerne auch in euren Bibel-Apps einfach mal dahin scrollen und mitverfolgen oder hört mir zu. Einige Zeit danach sagte zog Ben-Hadad, das ist ein König aus Aram, gegen Samaria. Der König von Aram hatte sein ganzes Heer versammelt und belagerte die Stadt. Dadurch entstand in Samaria, das ist die Hauptstadt von Israel, eine große Hungersnot. Durch die Belagerung wurden Lebensmittel unbezahlbar. Selbst ein Eselskopf, ich meine, wer will sowas essen, aber selbst ein Eselskopf kostete 80 Silberstücke. Ein Silberstück ist so Pi mal Daumen immer so der Tageslohn gewesen. 80 Silberstücke, das ist mehr als ein Monatslohn, das ist fast schon 3 Monatslöhne. Eine Handvoll Taubenmist, was auch immer die mit Taubenmist wollten, kostete 5 Silberstücke. Vielleicht heizen. Kann man Taubenmist heizen? Ich weiß es nicht. Als der König, Vers 26, von Israel einmal die Mauer der Stadt entlang ging, rief ihm eine Frau zu: Hilf mir, mein Herr und König. Er entgegnete: Wie soll ich dir helfen, wenn der Herr dir nicht hilft? Wo soll ich noch etwas zu essen herbekommen? Doch dann fragte der König noch einmal nach. Vielleicht hat er sich erinnert, er ist immerhin der König, er ist zuständig für diese Menschen. Also da fragt er nochmal nach: Oder hast du etwa ein anderes Anliegen? Sie antwortete: Diese Frau hat mir vorgeschlagen, gib deinen Sohn her, heute essen wir ihn, morgen essen wir meinen Sohn. Also kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Am anderen Tag forderte ich sie auf: Gib mir jetzt deinen Sohn her, wir wollen ihn essen. Doch sie versteckte ihren Sohn. Also wirklich eine schaurige Geschichte, Mütter, die einen Deal machen, ihre Kinder zu essen. Und dann ab Vers 30 lesen wir, als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider. Das heißt, ein Ausdruck von Trauer und Entsetzen. Da er aber oben auf der Mauer stand, sah das Volk, dass er unter dieser zerrissenen Königskleidung ein Trauergewand trug, einen Sackstoff. Und das außerhalb des Hauses. Dann rief er: Gott soll mir antun, was immer er will. Elisa, der Sohn von Schaphat, soll dafür bezahlen. Also Elisa ist der Prophet, der Mann Gottes. Ne? Sein Kopf wird heute nicht mehr auf seinem Hals bleiben. Klingt nach alternativen Handlungen. Elisa aber war in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Der König hatte einen Mann vorgeschickt. Noch bevor dieser Bote eintraf, sagte Elisa zu den Ältesten: Seht ihr, dass dieser Mörder einen Henker schickt, der mir den Kopf abschlagen soll? Seht, da kommt schon sein Bote. Verschließt die Tür und lasst ihn nicht herein. Hinter ihm hört man schon die Schritte seines Herrn. Noch während Elisa mit ihnen redete, kam der König dazu und rief: Dieses Elend kommt vom Herrn. Was kann ich noch von dem Herrn erwarten? Elisa aber sagte: Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit ist in Samaria alles anders. Dann kann man im Tor wieder Lebensmittel kaufen, einen Eimer Mehl für ein Silberstück, 2 Eimer Gerste auch für ein Silberstück. Der Offizier, der dabei stand, widersprach. Er war es auch, auf dessen Arm sich der König stützte. Dieser Offizier sagte zum Gottesmann: Wie soll das gehen? Selbst wenn der Herr Fenster am Himmel öffnet und so die Stadt versorgt, geht das nicht. Doch Elisa entgegnete: Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht mehr davon essen. Das war übrigens ein Fluch, ne? Am Eingang des Tores saßen vier Männer mit Aussatz. Die sprachen untereinander. Also Aussatz ist so eine Krankheit am Körper. Damals war die unheilbar. Die Leute wurden rausgeschmissen aus der Stadt und sind bei lebendigem Leib verrottet und früher oder später halt verstorben. Also diese vier Männer sitzen dort mit Aussatz. Die sprachen untereinander: Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? Wenn wir uns entschließen, in die Stadt zu gehen, werden wir dort sterben, wegen der Hungersnot. Und vielleicht, weil die Leute sie totprügeln, weil sie Aussatz haben, weiß ich nicht. Wenn wir aber hier bleiben, müssen wir auch sterben. Weil normalerweise war das so, die Aussätzigen bekamen das Essen über die Mauer geworfen, damit sie irgendwas hatten. Man wollte ja die Leute nicht tothungern, sondern die sollten nur niemanden anstecken. Und weil es bekanntlich nichts in Samaria gab, gab es da auch nichts für sie. Also sie waren auch außerhalb der Mauer zum Verhungern verdammt. Also, sagen die, lasst uns zu den Aramäern überlaufen und in ihr Lager gehen. Wenn sie uns am Leben lassen, überleben wir. Wenn sie uns töten, so sind wir tot. In der Dämmerung machten sie sich auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie aber an den Rand des Lagers kamen, war dort niemand mehr. Der Herr hatte die Aramäer nämlich verjagt. Im Lager hatten sie auf einmal Wagen und Pferde gehört, als ob ein großes Heer im Anmarsch war. Also haben sie untereinander gesagt: Die Verbündeten des Königs von Israel kommen, der König der Hethiter und der König von Ägypten. Das waren so die Großherrschaften damals, so die halt quasi eine Nummer zu groß waren für die Aramäer, ne? Also die kämpfen auf seiner Seite und wollen uns überfallen. Und in der Dämmerung hatten sie die Flucht ergriffen und ihre Zelte, Pferde und Esel zurückgelassen. Sie waren geflohen, um ihr Leben zu retten. Doch im Lager blieb alles so, wie es war. Als die Männer mit Aussatz das Lager erreichten, gingen sie in das erste Zelt. Dort aßen sie und tranken sie, sie nahmen Gold, Silber und Kleider mit und versteckten alles. Dann gingen sie in das nächste Zelt, machten auch hier Beute und versteckten alles. Und dann rührt sich das Gewissen bei denen. Dann sagten sie zueinander: Was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. So nach dem Motto: Jeder, der diese Nacht stirbt an Hunger, das geht auf unsere Kappe. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. So kamen sie zu den Wächtern am Stadttor, riefen ihnen zu und berichteten: wir kommen aus dem Lager der Aramäer, dort ist niemand mehr und kein Mensch ist zu hören. Nur die Pferde und Esel stehen noch angebunden da, nicht nur die Eselköpfe, ne? Auch die Zelte stehen so, wie sie waren. Die Wächter gaben diese Neuigkeit durch Zuruf weiter und meldeten es im Palast des Königs. Mitten in der Nacht stand der König auf und beriet sich mit seinen Offizieren. Ich will euch sagen, sagt der König, was die Aramäer mit uns machen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden, also haben sie ihr Lager verlassen und sich auf dem freien Feld versteckt. So, sie denken sich, sobald die Israeliten die Stadt verlassen, nehmen wir sie lebendig gefangen und dringen die Stadt ein. Doch einer der Offiziere schlug vor: Man soll 5 Pferde nehmen, von denen, die noch übrig geblieben sind. Sie sind doch jetzt schon so gut wie tot, wie auch der Rest von Israel. Die wollen wir hinausschicken und dann werden wir sehen, was passiert. Man nahm also 2 Wagen mit Pferden. Der König schickte sie los, um herauszufinden, wo sich das Heer der Aramäer befand. Er befahl: Geht hin und seht nach. Sie folgten den Spuren der Aramäer bis zum Jordan. Der ganze Weg war übersät mit Kleidern und Waffen. Die Aramäer hatten sie auf der Flucht weggeworfen, so sehr waren sie in Eile. Schließlich kehrten die Soldaten zurück und berichteten das dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Sofort fielen die Preise für Lebensmittel. Ein Eimer Mehl kostete 1 Silberstück, 2 Eimer Gerste auch 1 Silberstück. So erfüllte sich das Wort des Herrn. Dann gab es da noch den Offizier, auf dessen Arm sich der König gestützt hatte. Ihn hatte der König als Aufsicht ans Tor geschickt. Doch das Volk trampelte ihn dort zu Tode. So erfüllte sich, was der Gottesmann gesprochen hatte. Er hatte es vorausgesagt, dass der König, als der König zu ihm kam, der Gottesmann hatte zum König gesagt, morgen um diese Zeit ist in Samaria alles anders. Dann kann man im Tor wieder Lebensmittel kaufen, einen Eimer Mehl für ein Silberstück, zwei Eimer Gerste auch für ein Silberstück. Der Offizier hatte dem Gottesmann widersprochen. Wie soll das geschehen? Selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel öffnet und so die Stadt versorgt, ändert sich doch nichts. Doch Elisa hatte entgegnet, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts mehr davon essen. Genauso erging es ihm. Das Volk trampelte ihn im Tor zu Tode. Eine Geschichte aus der Krise, in der Krise, mit einer überraschenden, wahrscheinlich für alle überraschenden Wendung. Und wenn man die Geschichte kennt, dann liest man die, glaube ich, anders, als wenn man sie zum allerersten Mal hört. Vielleicht war jemand hier, der das zum allerersten Mal, diese Geschichte gelesen hat. Und es ist wirklich eine krasse Wendung. Die Frage ist, wie gehen wir mit Krisen um? Was können wir hier aus dieser Geschichte lernen? Irgendwie will das nicht funktionieren. Vielleicht muss ich doch das andere hier. Ah ja, so. Nehmen wir den König zum Vorbild, der, ich habe lange überlegt, wie man das beschreiben soll, aber vielleicht ist es so das Beste, der macht gute Miene zum bösen Spiel. Also nach außen tut er so, als ob alles in Ordnung ist. Ja? Also er hat seine Königsgewänder an, aber unten drunter ist ein Sacktuch. Nach außen sagt er, ich bin der König, ich bin noch ansprechbar, aber eigentlich weiß er ganz genau, er ist ein König ohne Macht. Er kann hier gar nichts ändern. Und diesen Zwiespalt, ja, und anstatt sich selbst die Krone abzulegen, zu sagen, ich gebe auf, ich bekenne, dass ich schuld bin, dass ich das nicht hier hinkriege, dass ich das nicht mehr in Kontrolle habe, veranstaltet er so Alibi-Veranstaltungen, so Elisa ist schuld. Siehst du, der Prophet, der ist es gewesen. Machen wir den den Kopf kürzer. So völlig sinnlose, wenn man das so neutral betrachtet, sinnlose Handlungen, auf solche Ideen kommt er. Der König ist hier, glaube ich, kein gutes Beispiel, wie man mit Krisen umgeht. Gute Miene zum bösen Spiel machen, so tun als ob, heucheln, den Eindruck erwecken, als ob alles in Ordnung ist, aber in uns drin merken wir, da brodelt es, da ist vielleicht Trauer, aber anstatt sie nach außen zu zeigen, werden wir ärgerlich, werden wir wütend. Ich habe gehört, dass es mittlerweile auch schon Anordnungen gibt, über den Beamtenapparat sich vorzubereiten, falls es wirklich zu Stromausfällen und Gasausfällen in unserem Land kommt, dass man vorbereitet ist, sich gegen den Wut der Bürger zu wehren. Ja? Gute Miene zum bösen Spiel. Wie gehen wir mit Krisen um? Oder machen wir es vielleicht wie die Mütter? Wirklich, mir fehlen da die Worte. Also, wenn man das so ein bisschen neutral versucht zu beschreiben, vielleicht mit grausamem Pragmatismus, aber da ist das schon mir fast zu viel. Also, ich weiß nicht, was alles passieren muss, dass Mütter ihre eigenen Kinder essen. Wirklich scheußlich. Aber scheinbar haben diese Mütter wirklich keine andere Lösung gefunden, mit der Krise, in der sie steckten, umzugehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, in Krisen zeigt sich da vieles. Auch wir erleben das immer wieder, dass in Krisen Menschen auf einmal Dinge tun. Und man sagte, wie geht das? Wie kann das sein, dass Brüder sich gegenseitig verraten oder in den Kopf schießen? Dass man sich bestiehlt, beraubt, wo man doch genau weiß, dass der andere genauso wenig hat wie man selbst. Wie gehen wir mit Krisen um? Oder vielleicht mit zynischem Spott, wie der Offizier? Es ist ja nicht nur der Unglaube, der hier aus dem Mann spricht, sondern er macht sich ja wirklich lustig über den Elisa und über seinen Gott. Er sagt, das ist Quatsch. Es wird nie im Leben wird das passieren. Selbst wenn Gott Gott wäre und allmächtig wäre, kann das nicht passieren. So ein Zynismus. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich da an unsere Gesellschaft denke, dieses Gift des Zynismus, dass man gar keine Hoffnung, gar nichts Positives mehr sieht, sondern eigentlich alles nur noch schlecht redet und schlecht macht, das breitet sich aus. Nicht nur in Krisenzeiten, aber dort ganz besonders. Wie gehen wir mit Krisen um? Oder vielleicht mit dem Mut der Verzweiflung wie die Aussätzigen. Die Aussätzigen werden ja zu Helden eigentlich. Das sind todkranke Männer, die eine fürchterliche Krankheit haben, die ausgestoßen sind aus dieser Gesellschaft. Eigentlich leben die schon seit Jahren in einer existenziellen Krise. Weil sie wissen, da kommt nichts Besseres mehr. Und diese Männer werden auf einmal zu Hoffnungsträger. Ganz interessant. Und wir sehen hier diesen Mut der Verzweiflung. Die Bibel, wir haben ja jetzt auch lange diesen Bibeltext gelesen. Ne? Das wird ja wirklich bis in die tiefsten Gedankengänge hinein hier in der Bibel festgehalten. Ne? Wie sie die verschiedenen Optionen, die sie noch sehen, abwägen und am Ende sagen, ja, am Ende sind wir immer tot. Und wie sie dann den Mut aufbringen, das zu tun, was sich niemand traut. Selbst der König mit seinen 5 Pferden, die er da noch hat, und 3 hat sich das nicht getraut. Aber sie bringen diesen Mut der Verzweiflung auf, um zu sagen, wir packen es an, wir versuchen es. Egal was ist, sind wir ja am Ende tot. Oder der Elisa. Ich habe das mal so überschrieben mit unerschütterlichem Gottvertrauen. Hat Elisa gehungert? Wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht, dass Elisa da auf einem Berg Reserven und Konserven gesessen hat und sich gedacht hat, mit den Ältesten machen wir hier unser Bankett und das Volk um uns herum kann hungern. Nein, der Elisa hat genauso gehungert mit den Ältesten wie die anderen auch. Aber er wusste, dass Gott immer noch Gott ist. Und er wusste natürlich auch, dass das ganze Leid, das sie dort trifft, dass das nicht ein Zufall ist. Und dass Gott immer, auch in dieser schweren Situation, Herr der Situation ist, Herr der Krise ist. Und dieses unerschütterliche Gottvertrauen, das sehen wir bei Elisa, auch wenn hier nicht so viel über die Gedankenwelt von Elisa gesagt wird, sondern Elisa derjenige ist, der in diese Situation hinein den Mund aufmacht und dem König und dem Volk sagt, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, morgen wird schon alles anders sein. Das ist, was Gott für euch vorbereitet. Ihr denkt, Gott hat uns in die Krise gestürzt und will uns bestrafen und vernichten. Aber Elisa sagt, das ist doch gar nicht wahr. Es ist eure Sünde, die euch in diese Krise gestürzt hat. Und Gott will euch Gnade schenken. Und das wirft natürlich die große Frage auf, warum lässt Gott Krisen überhaupt zu? Und man könnte sehr viel dazu sagen. Ich habe versucht, einfach aus dieser Geschichte, aus dem Eindruck, die diese Geschichte bei mir erzeugt, so ein paar Aspekte herauszuarbeiten. Warum lässt Gott Krisen zu? Also diese Liste ist bestimmt nicht allumfassend, aber vielleicht hilfreich, ein bisschen eine Perspektive zu bekommen, wie Gott Krisen sieht. Und warum er sie zulässt. Ich glaube, das Erste, was wir auf jeden Fall sehen, ist, Krisen offenbaren unseren Charakter. Wisst ihr, in dieser Geschichte wird ganz klar, wie der Charakter der einzelnen Menschen war. Wisst ihr, wenn es uns gut geht und wir am Sonntag hier so sitzen, fein, hübsch gemacht, ne? Da sieht man nicht, was wir unter dem Sonntagsgewand tragen. Ob da ein Trauergewand ist, oder ob da abscheuliche Gedanken sind oder ein perverser Zynismus in unserem Kopf rumspukt und sich wie ein Gift verbreitet in uns und in unserem Umfeld. Aber in der Krise, da zeigt sich, was uns drin ist. Jemand hat das mal so verglichen, hat gesagt, wenn Druck kommt, wie auf so eine Zahnpastatube, ne? Wenn man da drauf drückt, dann kommt raus, was drin ist. Und so funktionieren auch Krisen in unserem Leben. Gott lässt Krisen zu, um zu zeigen, was in uns drin ist. Und wir haben ja die verschiedenen Charaktere schon durchgespielt und gesehen. Alle waren von der gleichen Krise betroffen. Aber als Gott draufgedrückt hat, als die Krise Druck ausgeübt hat, sind verschiedene Dinge rausgekommen. Krisen, Gott lässt Krisen zu, um unseren Charakter zu offenbaren. Gott lässt Krisen zu, weil sie Gottes gerechtes Gericht sind. Ich hatte ja schon angedeutet, ne, und die ganze Elisa-Geschichte lebt ja letztlich davon, dass das Volk und vor allen Dingen die Herrscher in Israel ganz bewusst Gott ignorieren und Götzendienst treiben und sich alles Mögliche tun, um Gott bewusst oder unbewusst zu ärgern und bloß das nicht zu tun, was richtig und gerecht wäre. Und immer wieder wird auch deutlich, dass Gott Krisen benutzt, um Gericht zu üben über sein Volk. Und keiner von den Leuten dort, außer vielleicht Elisa, hätte sich beschweren können, wenn Gott gesagt hat, so, und jetzt ist Schluss. Ihr wollt mir nicht vertrauen, ihr wollt nicht nach meinen Geboten leben, ihr fresst eure eigenen Kinder, der König macht sich lustig, der Offizier ist ein Zyniker, die Aussätzigen kriegen auch nichts mehr. Jetzt ist Schluss. Jetzt war das eure letzte Krise. Wir beenden die ganze Geschichte, wir beenden das Experiment. Gott tut es nicht in dieser Geschichte, aber wir wissen, dass Gott Gericht übt, manchmal im Kleinen, Konkreten und am Ende der Zeiten wird Gott Gericht üben. Endgültig. Und es wird keinen Menschen auf dieser Welt geben, der sich nicht verantworten muss für das Böse und das Gute. Für alles, was in uns drin war und was wir vielleicht mal besser verborgen haben und manchmal ganz hässlich rausgekommen ist. Jeder von uns wird sich vor Gott verantworten müssen. Auch die Menschen, die viel Böses, Unrecht und Leid getan haben und auf dieser Erde niemals dafür zur Rechenschaft gezogen werden, werden vor Gott Rechenschaft ablegen dazu. Und niemand kann sich davor gefallen. Und wir wissen, wenn wir ehrlich sind, es ist gerecht. Es ist nur zu gerecht, dass Gott uns richtet und bestraft. Denn wir alle sind schuldig geworden. Vor Gott und voreinander. Krisen sind Gottes gerechtes Gericht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade in Krisenzeiten überprüfen, was da aus uns rauskommt, was wirklich vielleicht in uns drin ist, das vielleicht nicht von Gott kommt, sondern unsere sündige, selbstsüchtige Natur offenbart. Es ist wichtig, dass wir in Krisenzeiten auch in uns gehen und sagen, es ist immer leicht, die Schuld auf die anderen zu schieben. Aber was ist mein Beitrag gewesen? Wo bin ich vielleicht bewusst oder unbewusst schuldig geworden? Vor Gott und vor anderen? Krisenzeiten sind immer eine gute Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und ein drittes ist, warum lässt Gott Krisen zu? Krisen sind Wendepunkte der Geschichte. Also diese Geschichte ist wirklich so toll. Ne? Morgen um diese Zeit. Leider ist das nicht immer so, dass wir in Krisenzeiten so ein Wort Gottes haben, wo wir wissen, morgen wird es besser. Jetzt ist vorbei. Aber das Gute ist, Krisenzeiten sind immer Wendepunkte. Meistens sind die akuten Krisen auch gar nicht so lang, sondern eher kurz. Ja, schwer und schmerzhaft und dann, bis jetzt, sehr häufig, wird es besser. Krisen sind Wendepunkte der Geschichte. Und der größte Wendepunkt der Geschichte, und das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, ist das Kreuz von Jesus. Das, was wir heute im Abendmahl gefeiert haben. Wir alle haben ja drüber gesprochen. Wir alle verdienen Gottes gerechtes Gericht. Niemand von uns kann sich davon freisprechen. Und es gibt auch nichts, was du und ich tun könnten aus eigener Kraft, um irgendwie den gerechten Gott damit zufriedenzustellen und zu sagen, na ja, du bist zwar hier böse gewesen, aber hier auch gut und das ist ja irgendwie okay. So etwas gibt es nicht. Oder meint ihr, jemand kann ein Kind vergewaltigen und dann 1 Million spenden und dann ist das irgendwie wieder gut. Nein, so funktioniert das nicht mit dem Bösen und mit der Schuld. Wir können unsere Schuld, egal wie groß oder wie klein sie uns erscheinen mag, niemals gut machen. Und deswegen brauchen wir Krisen als Wendepunkte der Geschichte. Jesus, der als vollkommener Mensch und vollkommener Gott einer von uns wird und völlig unschuldig abgeschlachtet wird, Gottes Gericht erträgt. Das sind ja nicht nur die Menschen, die das dort vollziehen. Das ist ja nicht nur ein Fehlurteil der Römer gewesen, wo man sagt, na ja, Fehler passieren, sondern das war ja Gott mit voller Absicht, hat er jahrtausende lang von Anfang an diese Idee gehabt, weil er wusste, dass wir es selber nicht schaffen. Hat er diese Idee gehabt, ich selbst sende meinen Sohn, ich opfer ihn, ich lasse ihn dort verrecken auf diesem Kreuz. Grausam. Stellt euch mal vor, der einige Gott in perfekter Harmonie und Liebe und jetzt hängt Jesus am Kreuz und Gott, der Vater, weiß, an ihm muss ich jetzt das Gericht vollziehen. Das ist die entscheidendste Krise der Weltgeschichte. Und wisst ihr, Gott hat das gemacht. Gott hat das gemacht. Er hat seinen Sohn geopfert. Er hat das Gericht, das dich und mich treffen müsste, an ihm vollzogen. Und deswegen ist es der entscheidendste Wendepunkt der Geschichte. Egal wie die Krisen unseres Lebens ausgehen, wir wissen, die größte Wende, die größte Krise ist schon gewonnen. Nämlich die Krise unserer Schuld. Und jeder, wir haben das heute schon im Abendmahl gehört, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der sagt, ich vertraue es dir an. Ich schaffe es selber nicht. Ich vertraue dir, Jesus, dass das am Kreuz genug war, um meine Schuld zu vergeben, um mich zu einem neuen Menschen zu machen und um mich am Ende in deine Herrlichkeit zu führen. Jeder, der sein Vertrauen auf Jesus richtet, der darf diese Gnade Gottes als Geschenk bekommen. Vergebung der Schuld, ein neues Leben, Heilung unseres Charakters, unseres ganzen Wesens und die Hoffnung zu wissen, am Ende kommt Gott mit mir an sein gutes Ziel. Und da können wir eben diese Ruhe und dieses Gottvertrauen haben, wie Elisa damals, der zwar das Christusgeschehen noch nicht kannte, aber der das wusste, wie Gott mit Krisen umgeht. Im Kleinen hatte Gott sich das immer wieder schon gezeigt. Krisen sind Wendepunkte der Geschichte. Und das Kreuz ist die allergrößte Krise, wo man denkt, haben wir jetzt Gott getötet? Und Gott sagt, ja. Und ich habe es quasi mitgetan. Das volle Gericht, alles, die ganz große Kapelle. Und am Ende steht Jesus von den Toten auf, nach 3 Tagen. Und er zeigt Gott, und jetzt ist es genug. Die Schuld ist bezahlt, die Schuld der ganzen Welt. Jetzt kann jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, mit Sicherheit wissen, nicht nur hoffen, ob das vielleicht irgendwie gut geht, sondern wissen, dass Jesus mit uns an sein Ziel kommt. Krisen sind Wendepunkte der Geschichte. Und die größte Krise ist Gott sei Dank schon hinter uns. Das vierte ist, warum lässt Gott Krisen zu? Krisen lassen Gottes Herrlichkeit erstrahlen. Wisst ihr, ich kann mir gut vorstellen, dass der Teufel gedacht hat, unglaublich, wirklich, wir bringen ihn um. Er ist tot, wirklich tot. Und die Römer, die wussten, wie man Menschen tötet. Und die wussten auch, wie man nachweist, dass man Menschen getötet hat. Und das haben sie alles an Jesus durchexerziert. Und am Ende haben sie wirklich gesagt, so, finito. Brauchen wir nicht mehr die Beine brechen oder so, ab ins Grab damit. Fertig. Und am Ende steht Jesus auf. Und er begegnet seinen Freunden, der begegnet seinen Feinden. Über 500 Augenzeugen gab es damals, als das Christentum sich zuerst ausbreitete, gab es über 500 Augenzeugen. Leute, die gesagt haben, mit eigenen Augen habe ich gesehen, Jesus war tot und er ist mir als lebendiger Herr wieder begegnet. Die lassen Gottes Herrlichkeit erstrahlen. Aber auch im Kleinen, hier in der Geschichte sehen wir das. Am Ende konnte jeder sehen, wie herrlich Gott ist. Er hatte sogar angekündigt, gesagt, morgen um diese Zeit. Und der Zyniker, dieser Offizier, er hat nicht recht behalten. Und leider hat er Gottes Gericht, Gottes Fluch, der über ihn ausgesprochen wurde, auch tatsächlich ihn ereilt. Und am Ende war ganz klar, wer der Held in dieser Geschichte ist. Das waren nämlich nicht die Aussätzigen, obwohl die ziemlich viel richtig gemacht haben. Die Aussätzigen waren nicht die Helden, sie waren die Freudenboten. Der Held war Gott in dieser Geschichte. Und das Fünfte ist, warum lässt Gott Krisen zu? Krisen eröffnen die Chance auf einen Neubeginn. Im Kleinen wie im Großen. Dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, das hatte ich schon gesagt, hat jeder von uns die Chance, ein neues Leben zu beginnen, egal was wir verbockt haben, egal was rausgekommen ist in der letzten Krise. Gott macht uns neu. Krisen eröffnen die Chance auf einen Neubeginn, auf eine herrliche neue Welt. Wie werden wir krisenfest? Wie werden Krisen zum Fest? Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Das Wort Krise kommt aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidung. Krisen sind entscheidende Zeiten. Krisen sind aber auch Zeiten, in denen wir entscheiden müssen. Ich habe das mal so formuliert. In Krisen entscheiden wir. Kommen wir Gott näher oder entfernen wir uns von ihm? Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Die Bibel sagt ganz klar, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und in Jesus hat er uns die Hand gereicht und alles schon bezahlt und gemacht und getan und gesagt, komm, vertrau mir, folge mir nach. In Krisenzeiten entscheiden wir, kommen wir Gott näher oder entfernen wir uns von ihm. 5 Stichworte möchte ich uns mitgeben, wie aus Krisen ein Fest werden kann. Vielleicht noch viel schöner als das Fest hier im zweiten Buch Könige. Das eine Stichwort ist schon gefallen, ist Gott vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen. Damit ist nicht nur etwas gemeint, dass wir in unserem Kopf irgendwie eine rationale Entscheidung treffen oder so, das gehört sicherlich auch dazu, sondern dass wir mit unserem Herzen Gott vertrauen und sagen, ja, er ist die Nummer 1, ihm vertraue ich wirklich. Gott vertrauen ist der erste und wichtigste Schlüssel, um Krisen fest zu sein und aus Krisen ein Fest zu machen. Und egal, was hier auf dieser Erde passiert, wenn wir an Jesus Christus vertrauen, wissen wir, am Ende wird er das Böse richten und das Gute belohnen. Und jeder, der ihm vertraut hat, der wird in seiner Herrlichkeit für immer bei Gott leben. Das ist, können wir uns gar nicht vorstellen. Die Bibel verwendet viele verschiedene Bilder und Hinweise und Vergleiche, um uns ein bisschen einen Geschmack davon zu geben, wie schön das sein wird, in Gottes Gegenwart zu leben. Und die Frage ist, vertrauen wir Gott, dass er das schaffen kann? Und das Zweite, wie Krisen zum Fest werden und wie wir krisenfest werden, ist Glaubensmut. Und ich glaube, da dürfen wir ruhig die Aussätzigen auch als Vorbild nehmen. Dass wir nicht nur für uns selbst sagen, oh ja, ich vertraue auf Jesus, Gott sei Dank, kann ich mich hinsetzen und ausruhen, sondern dass wir diesen Mut haben, Dinge zu wagen und das, was Gott uns zuspricht, auch in Angriff zu nehmen und in Empfang zu nehmen und dann aber auch den Mut haben, es weiterzugeben und den Mut aufzubringen, sich lächerlich zu machen und zu diesen Menschen in der Stadt zu gehen und zu sagen, das, was ihr für unmöglich gehalten habt, das hat Gott gemacht und wir haben es gesehen. Kommt und macht es. Und wir machen uns schuldig, wenn wir das nicht tun, gerade als Christen. Das ist so wichtig, dass wir die gute Botschaft nicht nur für uns behalten, sondern dass wir nicht nur Gottvertrauen zeigen, sondern Glaubensmut. Es ist nicht in unserer Hand, Einfluss darauf zu nehmen, wie Menschen diese gute Botschaft, die wir ihnen bringen, aufnehmen. Also die Aussätzigen wurden ja auch erst einmal nicht geglaubt. Und der König, wenn es nach dem König ginge, dann wären die da alle verhungert. Aber es braucht diesen Glaubensmut, es zu wagen. Der dritte Punkt ist Dankbarkeit. Wie werden Krisen zum Fest? durch Dankbarkeit. Dass wir Gott einfach Danke sagen für das, was wir geschenkt haben, von ihm geschenkt bekommen haben. Aber auch, dass wir Gott Danke sagen, dass er manchmal auf die Tube drückt, damit für uns sichtbar wird, was vielleicht in uns drin nicht in Ordnung ist. Es ist wichtig, dass wir diese Dankbarkeit haben. Nicht im masochistischen Sinne, als ob uns Leid gefallen würde. Ganz bestimmt nicht. Und Gott hat keinen von uns zum Leid berufen oder geschaffen. Ganz im Gegenteil. Er möchte die Freude in uns sehen. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, dass Gott manchmal auch Leid gebraucht und Schmerz und Krisen, um uns zu zeigen, dass er eigentlich noch was viel Besseres für uns vorhat als 80 Silberstücke für einen Eselskopf oder für Taubendreck. Manchmal sind wir so sehr fokussiert auf das festzuhalten, was wir irgendwie noch haben und so eine Angst haben, dass wir auch das bisschen noch verlieren könnten, was wir vielleicht da uns zusammengekratzt haben, dass wir gar nicht sehen, was Gott uns eigentlich schon längst geschenkt hat, was er uns geben möchte. Und Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um aus Krisen ein Fest werden zu lassen und krisenfest zu sein, dankbar zu sein, auch in den Schwierigkeiten. Und das vierte ist Hilfsbereitschaft. So wie die Aussätzigen, die sich auf den Weg gemacht haben und auch im Umfeld des Königs und im Umfeld von Elisa sind hier wichtige Personen im Hintergrund am Werk gewesen, damit diese ganze Geschichte tatsächlich aufgeht. Und das ist so wichtig, dass wir Hilfsbereitschaft haben. Nicht versuchen, unser Bestes rauszuholen, sondern unser Bestes zu geben, immer in dem Wissen, dass Gott ja das Wenige, das wir haben und das wir können, vermehrt und daraus viel mehr machen kann, als das, was vielleicht es tatsächlich ist, was wir helfen können. Und ich möchte euch auch ermutigen, egal wo ihr euch gerade empfindet, wo ihr sagt vielleicht, ja, es ist auch wenig und es ist schwer und es tut weh, dass man immer auch den Blick hat, wo kann ich vielleicht das Wenige, das ich habe, teilen. Und das Wunderbare ist ja, dass Gott die Aussätzigen, die haben ja im Prinzip die Wahl zwischen Tod, Tod und Tod. Und die Option auf vielleicht nicht ganz tot. Wisst ihr, und das, was sie nicht hatten, das haben sie dann aus vollen Zügen großzügig weitergegeben. Und am Ende war die ganze Stadt gerettet, bis auf einen zynischen Offizier, den Gottes Gericht da ereilt hat. Und sie selbst sind reich beschenkt worden, aber nicht nur sie selbst, sondern sie haben ja die ganze Stadt im Prinzip wieder reich und wohlhabend gemacht. Und das war aus einer Nicht-Option. Schaut mal, was Gott machen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Hilfsbereitschaft in uns tragen. Und das Letzte ist die Aufrichtigkeit. Es ist vielleicht auch so ein bisschen das Gegenstück zu dem König, ja, der eben nicht aufrichtig ist. Er ist nicht aufrichtig zu sich selbst, er ist nicht aufrichtig zu seinem Volk und damit versagt er auf ganzer Spur, schiebt die Schuld immer auf andere. Und am Ende soll der Elisa sogar schuld daran sein, dass die Leute verhungern und sterben in seiner Stadt. Und das Gegenstück ist aus meiner Sicht Aufrichtigkeit. Und es fängt damit an, dass wir aufrichtig zu uns selbst sind. Dass wir unser Sackgewand, wenn es uns schlecht geht, nicht unter dem Königsmantel verstecken, sondern dass wir es offenlegen. Zumindest vor Gott. Zu sagen, Herr, ich bin am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Mir fehlt jetzt wirklich die Kraft oder die Weisheit. Und das Wunderbare ist ja, dass Gott uns reich beschenken möchte, wenn wir aufrichtig sind, vor ihm, aber auch voreinander. Wir sind alle sündige Menschen und wir wissen das doch auch. Warum fällt uns das dann manchmal so schwer, uns gegenseitig auch um Hilfe zu bitten? Zu sagen, ich weiß hier nicht mehr oder kannst du bitte für mich beten? Oder ich brauche jemanden, der mich vielleicht dann auch immer wieder ermutigt oder bestärkt. Dafür haben wir zum Beispiel die Hauskreise. Ich verstehe natürlich, ja, wenn wir hier alle so fein am Sonntag zusammensitzen, ist das vielleicht nicht der allerbeste Ort, um die tiefen und schweren Dinge unseres Lebens jetzt hier nochmal zu bewegen. Aber in einem Hauskreis, da ist doch der Ort dafür. Oder in einer Gebetsgemeinschaft, Gebetspartnerschaft. Man sagt vielleicht zu zweit treffen wir uns oder telefonieren und tauschen uns einfach aus, wie es uns geht, was uns vielleicht gerade bedrückt. Und beten füreinander und feiern dann auch, wenn Gott eingreift und Dinge tut. Jesus, er sagt zu allen, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen wollen, Matthäus 11, Vers 28 bis Vers 30, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und ich sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Joch ist ja dieses Rinderstück, das man bekommt, um einen Karren zu ziehen. Und das Gute bei Jesu Joch ist, wir sind immer mit ihm in einem Joch. Und deswegen ist es leicht, weil Jesus mitzieht. Vielleicht sogar die größere Last trägt und er die Richtung vorgibt und das Tempo. Und wenn wir ihm vertrauen, mit Gottvertrauen, mit Glaubensmut, mit Dankbarkeit, mit Hilfsbereitschaft und Aufrichtigkeit, dann erleben wir, dass aus den Krisen, den kleinen und den großen Krisen unseres Lebens, auf einmal Gott ein Fest macht. Ich weiß nicht, was gerade die Krise deines Lebens ist, aus der Gott ein Fest machen soll. Aber ich möchte dich ermutigen, werde krisenfest. Lass Gott dran, damit aus den Krisen deines Lebens ein Fest wird. Und entscheidend ist die eine Frage. Kommen wir Gott näher, gehen wir auf ihn zu oder entfernen wir uns von ihm?